Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Mit Katja Weber herzlich willkommen. Was berichten und wie berichten? Das sind in meiner Branche, dem Journalismus, zentrale Fragen. Durch unseren Eingriff ins Klima, in die Rahmenbedingungen unseres Planeten, stellen sich diese Fragen in neuer Art und Weise. Wie berichten im Klimawandel? Das ist für uns alle wichtig, ob wir nun Nachrichten und Inhalte produzieren oder ob wir sie als Nutzerinnen und Nutzer konsumieren, meint unser heutiger Redner.
Warum ist es eigentlich so schwierig, der Klimakrise die journalistische Sichtbarkeit zu geben, die sie verdient? Wie kann die Klimakrise journalistisch so bearbeitet werden, dass diese Inhalte beim Publikum auch auf Interesse stoßen? Eine andere operative Stellschraube ist auch die Frage, wie Inhalte bebildert werden können. Wenn Sie auf die Schlagwortseiten Klima gehen bei großen Nachrichtenorganisationen, werden Sie schnell sehen, dass die Bebilderung bis heute meist sehr stereotyp ist. Die immer selben Waldbrandbilder, die immer selben Eisschollen. Die Klimakrise ist kein Ereignis, es ist ein Prozess. Dieser Prozess lässt nichts unberührt und er wird uns alle für den Rest unseres Lebens beschäftigen.
Alles wird umgewälzt durch die Erderhitzung. Wir verändern das Klima in rasantem Tempo. Wolfgang Blau schaut mit einem Doppelblick auf dieses Thema. Er hat lange als Journalist und Publizist gearbeitet für die Welt, das ZDF, Zeit Online, für den Guardian und den Verlag Condé Nast, auch in leitenden Positionen, oft mit Blick auf digitale Weiterentwicklung. Aber er schaut auch forschend auf seine Zunft. Er hat 2022 das Oxford Climate Journalism Network mitgegründet an der Oxford University. Das Ziel des Netzwerks laut Homepage: die Verbesserung von Qualität, Verständnis und Wirkung von Klimaberichterstattung auf der ganzen Welt. Und zwar bezieht sich das auf alle Sparten, auf alle Vertriebs- und Publikationswege. Gehalten hat Wolfgang Blau seinen Vortrag auf Einladung der Universität Hamburg in Kooperation mit der Rudolf-Augstein-Stiftung als Eröffnungsvortrag der Ringvorlesung Sagen, was ist. Sagen, was ist, das war das Motto des Verlegers und Spiegelgründers Rudolf Augstein. 1923 ist Augstein zur Welt gekommen, der Publizist und sein Erbe sollten durch die Ringvorlesung gewürdigt werden. Wolfgang Blau wird gleich darlegen, wie schwierig es ist, zu sagen, was ist, wenn denn der Gegenstand der Berichterstattung gar nicht mit Sicherheit zu beschreiben ist, weil wir je nach Erderwärmung, je nach Szenario von unterschiedlichen Möglichkeiten sprechen, weil es nicht ganz sicher ist, wie es sich beispielsweise im Deutschland des Jahres 2054 lebt. Und so heißt sein Vortrag »Sagen, was ist« und was sein könnte, Journalismus im Klimawandel. Blau hat ihn am 17. Oktober 2023 gehalten an der Uni Hamburg und er sagt zu Beginn erst einmal, was der Vortrag nicht berichten will.
Viele Bücher, viele Dokumentarfilme, auch viele Vorlesungen zur Klimakrise beginnen ja oft mit diesem scheinbar obligatorischen ersten Kapitel, in dem erst noch einmal das ganze schreckliche Ausmaß dieser Herausforderung dargestellt wird. So als ob man noch einmal begründen müsste, warum das Thema ein weiteres Mal erwähnt wird. Und tatsächlich haben wir auch in den letzten 6 Monaten noch einmal eine neue Dimension des sogenannten Klimawandels gesehen, der ja mehr als nur einen allmählichen Wandel verheißt, sondern eben eine sehr dramatische und immer gefährlichere Häufung extremer Hitzewellen, Starkregenereignisse und Dürreperioden, die zwar fast nie einzig und allein dem Klimawandel geschuldet sind, die aber nach Einschätzung der Wissenschaft durch den Klimawandel häufiger und heftiger, intensiver werden. Sie werden auch mitbekommen haben, dass der September 2023 weltweit der heißeste Monat September seit Beginn dieser Messungen im Jahr 1880 war. Und was die Klimawissenschaftlerinnen dabei am meisten erschüttert, ist nicht, dass wir einen weiteren Rekordmonat haben, sondern dass dieser Rekord um fast ein halbes Grad, 0,49 Grad höher liegt als der letzte September-Rekord. So einen Ansprung gab es noch nie. Ich möchte Ihnen dieses erste Kapitel aber aus einem einfachen Grund trotzdem ersparen. Die Tatsache, dass Sie heute Abend hier sind, heißt ja, dass Sie sich mit dem Thema beschäftigen und dass Sie selbst nach Antworten suchen und nicht noch einmal an die Dringlichkeit erinnert werden müssen. Und im Journalismus ist es doch so, dass dieser oft alleinige Fokus auf die jeweils heute, diese Woche gerade sichtbaren Phänomene des Klimawandels, im Journalistenjargon also auf die Breaking News, auf die nachrichtenwürdigen Einzelereignisse, dieser Fokus kann den Blick auf noch wichtigere Aspekte versperren. Denn die Klimakrise beinhaltet sehr viel mehr als, in Anführungszeichen, nur extreme Wetterereignisse. Die Klimakrise ist kein Ereignis, sie ist ein Prozess. Sie ist ein Prozess, der jeden Aspekt unserer Volkswirtschaften, unseres Lebens, unserer Lebensentwürfe und damit auch viele Aspekte unserer Kultur, vermutlich sogar Identitäten, verändern wird. Die Erderwärmung und unsere Bemühungen, weitere Treibhausgasemissionen jetzt möglichst schnell zu reduzieren und uns gleichzeitig auch an die leider nicht mehr vermeidbaren Auswirkungen des Klimawandels anzupassen, etwa indem wir unsere Städte jetzt hitzeresistenter machen. Das sind Prozesse, die jede Person, die heute lebt, ganz egal wie alt oder jung, für den Rest ihres Lebens beschäftigen und voraussichtlich auch in ihrer Lebensführung beeinflussen werden, allerdings in verschiedenem Ausmaß. Das war jetzt ein langer Satz. Ich sage es nochmal kürzer. Die Klimakrise ist kein Ereignis, es ist ein Prozess. Dieser Prozess lässt nichts unberührt und er wird uns alle für den Rest unseres Lebens beschäftigen. Und in diesem Sachverhalt massiver Veränderungen über noch nicht absehbare Zeiträume hinweg liegt auch eine der ganz zentralen, vielleicht nicht handwerklichen, aber kulturellen Herausforderungen des Journalismus im Umgang mit der Klimakrise. Journalismus arbeitet meist in kürzeren Zeiträumen, als es die Klimakrise erfordert. Eine durchschnittliche Nachrichtenredaktion wie der Spiegel oder die Tagesschau verwendet die große Mehrheit ihrer Ressourcen und ihrer intellektuellen Aufmerksamkeit auf das, was gerade passiert ist oder was unmittelbar zu passieren beginnt und dann im bewertenden, interpretativen Teil des Journalismus darauf, was das, was gerade passiert ist, bedeuten mag. Natürlich schaut auch der Nachrichtenjournalismus manchmal in die Zukunft, etwa auf die sehr wichtige nächste US-Präsidentschaftswahl oder die nächste Europawahl oder auf längerfristige Trends wie etwa das Bevölkerungswachstum. Denn das Gros der Ressourcen geht trotzdem auf die Frage, was heute gerade passiert, also sagen, was ist, nicht sagen, was wird. Im Sinne Rudolf Augsteins gehört dazu auch das Aufdecken, natürlich das Enthüllen, die journalistische Investigation und das Anprangern dessen, was gerade passiert oder bereits passiert ist und ohne den Journalismus im Verborgenen geblieben wäre. Die Klimakrise ist da anders. Sie sprengt diese gewohnte Zeitachse des Journalismus und sie verlangt vom Journalismus, weiter in die Zukunft zu blicken, als er es gewohnt ist und als sein Methodenset ihm eigentlich erlaubt. Journalismus ist nicht ausschließlich, aber eben doch überwiegend eine retrospektive Tätigkeit. Albert Camus beschrieb Journalisten einmal als die Historiker des Augenblicks. Die ehemaligen Eigentümer der Washington Post, die Graham-Familie, bezeichnete den Journalismus als the first draft of history, den ersten Entwurf der Geschichte. Und das französische Wort Journalisme selbst geht auf das lateinische Adjektiv diurnalis, journalis, zurück, das so viel wie des Tages oder das, was sich tagsüber abspielt, bedeutet. Ich kenne keinen anderen Beruf, der sich nach einem Zeitraum benennt. Le jour, der Tag. Und im Zusammenhang mit dem Klimawandel ist der Journalismus nun beispielsweise gezwungen, sowohl die negativen Auswirkungen des Klimawandels selbst, als auch die hoffentlich positiven Auswirkungen heutiger Maßnahmen von Politik und Wirtschaft zu diskutieren, die Jahrzehnte in die Zukunft reichen müssen. Die USA und die EU wollen ihr Net-Zero-Treibhausgasziel im Jahr 2050 erreichen, Deutschland im Jahr 2045, China 2060, Indien 2070. Die Berichterstattung über die Klimakrise dehnt also die Zeitachse des Journalismus enorm aus und bringt damit zwangsläufig ein Maß an Unsicherheit und an Spekulation in den Journalismus ein, das dem zuwiderläuft, worauf der Journalismus aufbaut und worauf er stolz ist, faktensicher und mit Gewissheit sagen zu können, was ist. Die Versuchung ist auch groß zu sagen, der Journalismus möge sich bitte auch weiterhin von Aussagen zur Zukunft fernhalten. Schließlich hat er sich in dieser Disziplin nur selten mit Ruhm bekleckert. Aber leider kann sich der Journalismus nicht länger davor drücken. Vor allem die USA mit bis zu einer Trillion Dollar, und die EU treffen jetzt schon Entscheidungen und investieren unsere heutigen Steuergelder und unsere künftige Liquidität, um mit ihren sogenannten Green Deals die Zukunft und hoffentlich die Klimasicherheit der 2040er und 2050er Jahre aktiv zu gestalten. Journalismus muss die Richtigkeit und die Wirksamkeit dieser Maßnahmen mitbewerten und auch mit anregen können. Und falls das ein Trost ist für den Journalismus, die Klimaforscher der Welt stehen vor einem ganz ähnlichen Dilemma wie der Journalismus, dass sie sich eigentlich lieber nur mit eindeutig gesicherten Fakten an die Öffentlichkeit wenden würden. Die meisten Klimawissenschaftler hatten es auch nicht vor, Zukunftsforscher zu werden. Da sie aber von den Regierungen der Welt gebeten wurden, in ihren IPCC-Berichten die bestmöglichen Vorhersagen zur weiteren Klimaentwicklung und bestmöglichen wissenschaftlich gesicherten Empfehlungen zur Bekämpfung des Klimawandels zu machen, mussten sie sogar ganz neue Terminologien entwickeln, um mit diesem unangenehm großen Ausmaß an Unwägbarkeiten professionell und transparent umgehen zu können. Was meine ich damit? Die Klimawissenschaftler des IPCC verwenden vereinbarte Formulierungen wie eher unwahrscheinlich, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, äußerst wahrscheinlich und praktisch sicher, um ihren jeweiligen Grad der Gewissheit bestimmter Aussagen transparent zu deklarieren. Eher unwahrscheinlich bedeutet genau und verbindlich definiert eine Wahrscheinlichkeit von 0 bis 50%. Wahrscheinlich bedeutet 66 bis 100%, sehr wahrscheinlich 90 bis 100%, äußerst wahrscheinlich 95 bis 100% und praktisch sicher immer noch 99 bis 100%. Diese Methode ist auch nicht unumstritten. Die Formulierung unwahrscheinlich bedeutet in der IPCC-Terminologie immer noch eine Wahrscheinlichkeit von 0 bis 33%. Sehr unwahrscheinlich 0 bis 10%. Wenn Sie nach dieser Terminologie also in ein Flugzeug steigen würden, von dem gesagt wird, sein Absturz sei sehr unwahrscheinlich, dann liegt Ihr Absturzrisiko immer noch bei bis zu 10%. Sie würden wahrscheinlich nicht einsteigen. Und hier liegt auch ein Grund, weshalb Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in letzter Zeit manchmal vorgeworfen wird, sie hätten vor den nun immer häufiger eintretenden extremen Wetterereignissen nicht stark und deutlich genug gewarnt. Ein unfairer Vorwurf, der aber der Tatsache geschuldet ist, dass Wissenschaftler sich noch sehr viel mehr als Journalisten davor scheuen, noch nicht beweisbare Tatsachen als gesichert zu präsentieren. Und deshalb mit ihrer Warnung vor Risiken, die scheinbar nur wahrscheinlich, also 66 bis 100% sind, nicht ernst genommen wurden. Ich habe mich in meiner Arbeit am Reuters-Institut an der Uni Oxford manchmal gefragt, ob es aber nicht doch historische Vorbilder gibt für Zeiten, in denen der Journalismus weiter als nur ein paar Jahre, sondern Jahrzehnte in die Zukunft schauen musste. Wir haben Beispiele gefunden aus den Jahren 42, 43, als nach der deutschen Niederlage in Stalingrad die New York Times und die Times of London regelmäßig anfingen, darüber nachzudenken, wie eine politische Ordnung der Nachkriegszeit aussehen könnte. Und dann, Anfang der 60er Jahre, hat Präsident Kennedy angekündigt, dass die USA einen Menschen auf den Mond bringen wollten, was dann auch Ende der 60er Jahre 1969 gelang. Also immer noch beides innerhalb eines Jahrzehnts. Noch nie musste sich der Journalismus also so weit aus dem Fenster lehnen, um nun wie wir heute klimapolitische Ziele und Investitionen bis ins Jahr 2040 und weit darüber hinaus kritisch begleiten und vermitteln zu können. Vielleicht sollte der Journalismus also erwägen, und diese Diskussionen gibt es, ähnlich wie die Klimawissenschaftler, einen neuen Umgang mit der Unschärfe zu erlernen und dafür vielleicht sogar ein ähnlich kodifiziertes Vokabular zu entwickeln, wie es die Wissenschaftler des IPCC taten. Sagen, was ist, und sagen, was sein könnte, nach Wahrscheinlichkeitsgraden transparent abgestuft. Nach diesem anfänglichen Blick heute Abend auf eine der großen kulturellen und methodischen Herausforderungen des Journalismus im Umgang mit der Klimakrise, lassen Sie mich kurz auch erzählen, was eigentlich meine eigene Herkunft und mein Zugang zu diesem Thema sind. In meiner gesamten beruflichen Laufbahn sind mir drei Fragen immer wieder begegnet, egal in welchem Job. Erstens, warum ist es eigentlich so schwierig, die Klimakrise oder der Klimakrise die journalistische Sichtbarkeit zu geben, die sie verdient und dringend erfordert? Warum endeten alle unsere redaktionellen Diskussionen und dann später, als ich Verlagsmanager war, auch meine kommerziellen Diskussionen mit dem Verlag über die Klimakrise immer darin, dass wir am Ende beschlossen, eine Themenwoche zu starten, eine Konferenz, einen Podcast, ein Sonderheft, eine Beilage? Glauben Sie uns, wir haben viel Geld investiert, aber Klima blieb immer so etwas wie eine Themeninsel. Also das Gegenteil dessen, was es ist, nämlich ein systemischer Treiber von Transformation, der natürlich jedes Themenfeld des Journalismus erfasst. Zweite Frage, warum sagen Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, Leserinnen und Leser in Befragungen regelmäßig und immer wieder, sie wünschten sich mehr Berichterstattung zu Klima- und Umweltthemen, während es gleichzeitig dann aber unverändert schwierig bleibt, das Publikum für diese Inhalte zu interessieren, wenn sie dann einmal veröffentlicht werden. Positiv gefragt, wie kann die Klimakrise journalistisch so bearbeitet werden, dass diese Inhalte beim Publikum auch auf Interesse stoßen? Also sagen, was ist und dann aber auch gehört werden. Drittens, warum ist es bei einem Thema von so großer journalistischer Relevanz immer noch so vergleichsweise schwierig, ausreichend qualifizierte Journalistinnen und Journalisten zu finden? Als ich dann in einer Position war, in der ich selbst sogenannte Sustainability Editors in verschiedene Länderausgaben von Vogue oder Wired Magazine oder anderen Titeln rekrutieren konnte, war ich erstaunt, wie wenige Redakteurinnen und Redakteure quasi auf dem Markt waren, um für diese sehr bekannten Marken in interessanten Städten zu guten Gehältern die Klimakrise durch die Sicht des Reisejournalismus, Computerjournalismus oder auch des Modejournalismus zu bearbeiten. Denn das ist die große Schwierigkeit, dann die fachjournalistische Expertise beizufügen, etwa im Immobilienjournalismus, der in den USA, Australien, Großbritannien in der Regel größere Bedeutung hat als hier in Deutschland, weil hier auch mehr gemietet wird als gekauft. Aber um das Beispiel zu illustrieren, in Kalifornien und Florida ziehen sich gerade die großen Gebäudeversicherer aus dem Markt zurück. Das bedeutet, wenn sie ein Haus erwerben möchten, dafür einen Kredit brauchen, bekommen sie diesen Kredit nur, wenn sie das Haus auch versichert bekommen. Dadurch, dass die Versicherungen aussteigen und sich wirklich aus diesen Staaten zurückziehen, sinkt dann auch der Wert vieler Immobilien, was am Ende sich auf die gesamte Volkswirtschaft auswirkt und zu sozialen Verwerfungen führt. Zwischen Immobilienjournalismus und Klimajournalismus ist dann fast nicht mehr zu trennen. Das waren also drei Anfangsfragen, mit denen ich mich während meiner Zeit als Gastforscher in Oxford über ein Jahr lang beschäftigte, bevor wir dann gemeinsam das Oxford Climate Journalism Network gegründet haben, das nun jedes Jahr zwischen 300 und 400 Redakteurinnen und Redakteure aus über 100 Ländern zu Teilaspekten dieser Fragen weiterbildet. Um meine Fragen überhaupt erst einmal zu validieren, sind das die richtigen Fragen, die ich aus diesen Berufsjahren mitgebracht habe, fing ich an, viele, viele Dutzend Redaktionsmanager, Klimajournalistinnen, Managing Editors auf allen bewohnten Kontinenten zu kontaktieren, zu interviewen. Ich habe immer dieselben Fragen gestellt. Plant Ihre Redaktion, Ihre Berichterstattung über den Klimawandel auszuweiten? Welche Organisationsstruktur haben Sie dafür in der Redaktion? Wo sehen Sie das größte Potenzial? Was sind die größten Herausforderungen? Ist es schwierig für Sie, an die relevanten Klimawissenschaftlerinnen heranzukommen, was vor allem für kleinere Titel in der Tat schwierig ist? Haben Sie eigentlich Daten zum Klimawissen Ihrer Leserinnen und Leser? Woher wissen Sie, dass die Geschichten verstanden werden? Und eine wichtige Frage, eine virulente Frage, sind Sie oder Ihre Vorgesetzten jemals besorgt, als Aktivisten wahrgenommen zu werden, wenn Sie über die Klimakrise berichten? Und wenn Sie diese Gespräche dann ein paar Monate lang und länger, fast ein ganzes Jahr lang führen, sich Notizen machen, beginnt irgendwann Ihre Mustererkennung zu arbeiten und Sie erkennen wiederkehrende Muster. Sie bekommen aber auch ein Gefühl dafür, wo zum Beispiel blinde Flecken liegen könnten. Keine einzige meiner Interviewpartnerinnen oder Partner hat zum Beispiel die Frage aufgeworfen, ob Leserinnen und Leser ausreichend wissen, um übliche Nachrichtentexte zur Klimakrise zu verstehen. Denken Sie nur, wie oft Sie Begriffe wie Pariser Klimaabkommen oder Pariser Abkommen hören, Net Zero, 1,5 Grad Ziel, COP28 oder IPCC. Wie viel Prozent eines durchschnittlichen Nachrichtenpublikums können mit diesen Begriffen etwas anfangen? Noch absurder wird es übrigens in den USA, dort vom 1,5 Grad Ziel zu sprechen, in einem Land, in dem auch die Wetterberichte selbstverständlich in Fahrenheit und nicht in Celsius kommuniziert werden. Im Laufe der Monate haben sich dann zwei Arbeitsvermutungen für uns herauskristallisiert. Erstens, Redaktionsmanager tun sich mit der Frage, wie adäquate Klimaberichterstattung aussieht, besonders schwer, solange sie die Klimakrise nur als ein Großthema, als eines von mehreren Großthemen begreifen in der Art Ukraine-Krieg, Klimawandel, Bundestagswahl, Fußball-Weltmeisterschaft und nicht als Treiber einer Transformation, die jedes einzelne ihrer Themengebiete verändert. Zweitens, das ständige Training und die Fortbildung von Klimaredakteurinnen und Klimareportern sind zwar wichtig, sie sind aber kein Ersatz für ein sehr viel detaillierteres Klimagrundwissen auch in der Chefredaktion und der Management-Ebene einer Redaktion, wie auch in den Ressortleitungen. Drittens, die Herausforderungen des Journalismus auf dem Weg dorthin, noch wirklich zuverlässig sagen zu können, was ist, lassen sich in drei Untergruppen einteilen, und zwar in operative, ethische und kulturelle Herausforderungen oder positiv lösungsorientiert ausgedrückt in operative, ethische und kulturelle Stellschrauben, die eine Chefredaktion oder Redaktionsmanager nutzen können, um ihre Arbeit zu verbessern. Kurz zur Begriffsklärung: operative Probleme erfordern in der Regel entweder die Aufmerksamkeit des Management, also Zeit, oder auch Budgets und Geld. Zeit kostet auch Geld, aber es ist eine Ressourcenfrage. Sie können in aller Regel überwunden werden. Kulturelle Hindernisse, wie Sie sicher aus Ihren eigenen Jobs wissen, sind in der Regel viel schwieriger zu überwinden oder zu verändern. Einige können nicht wirklich überwunden werden, aber es ist dennoch nützlich, sie identifizieren zu können, um dann ähnlich wie einst beim analogen Kompass die Abweichung einpreisen zu können. Ethische Fragen und Stellschrauben lassen sich dann im Vergleich relativ schnell lösen. Sie erfordern nicht unbedingt finanzielle Investitionen, aber sie verlangen von Redaktionsleitern, in der Regel der Chefredaktion, normative Entscheidungen, die kontrovers sein können und Rückgrat erfordern oder zumindest ein stark genuges Mandat. Die gute Nachricht vorneweg: die meisten der identifizierten Herausforderungen sind operativer Natur, also relativ einfach, vergleichsweise einfach überwindbar. Lassen Sie uns mit diesen operativen Hebeln beginnen. Zuallererst die Klimakompetenz in der Redaktion. Zum ersten Mal fiel mir das auf in einem Interview, als ein gestandener Klimareporter, als ich ihn fragte, was ist die größte Herausforderung, spontan sofort sagte: mein Newsdesk. Und bei näherem Nachfragen ergab es dann, dass er sagte: ich kann manchmal 3-4 Monate an einer Geschichte arbeiten. Wenn der Nachrichtenredakteur am Newsdesk, der oder die entscheidet, ob meine Story Sendezeit bekommt, Primetime, eine gute Platzierung auf der Homepage oder im wichtigen Social-Media-Kanal, dann kann es sein, dass ich einfach Pech habe, auch nach 3 Monaten Arbeit, und meine Story wird an einem Samstagmorgen veröffentlicht und bekommt nicht die Sichtbarkeit, die sie verdient hätte, weil ich es nicht schaffen werde, diesem überarbeiteten Kollegen wirklich zu vermitteln, weshalb diese Geschichte wichtiger war als 3 andere. Es ist also äußerst schwierig für Klimareporter in einer Nachrichtenorganisation erfolgreich zu sein, geschweige denn für eine Chefredaktion Klimaaspekte in die Arbeit aller Fachressorts zu integrieren, wenn die Mitarbeiter der Redaktion diese Grundkenntnisse nicht haben. Zum Klimagrundwissen gehört die Fähigkeit, den natürlichen Treibhauseffekt in groben Zügen erklären zu können. Beginnen Sie mit den Basics der Wissenschaft. Zu wissen, was die wesentlichen Ursachen des Klimawandels sind und weshalb das noch verbleibende Emissionsbudget nun zur Eile drängt. Grundlegende Klimakenntnisse für Journalisten bedeuten auch, dass sie wissen, wo sie zuverlässige, von Fachleuten überprüfte wissenschaftliche Informationen über den Klimawandel finden können. Dazu gehört auch, die dramatischen und oft ja nicht linearen Unterschiede zwischen den Auswirkungen einer globalen Erwärmung von 1,5 Grad versus 2 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu kennen. Ganz zu schweigen von den Auswirkungen einer globalen Erwärmung um 2,4 Grad, die im mittleren Bereich dessen liegt, worauf wir derzeit immer noch zusteuern. Und schließlich sollten Journalisten auch wissen, wo sie verlässliche Zahlen zu den Treibhausgasemissionen nach Ländern und auch nach Sektoren, etwa Transport, Energiewirtschaft, finden können, und wie diese sich dann zu den verbleibenden Emissionsbudgets verhalten, wenn solche Budgets formuliert wurden. Denn ohne diese beiden Ankerpunkte oder Torpfosten, also die aktuellen Emissionen eines Landes oder eines Sektors und die jeweils noch verbleibenden Emissionsbudgets, fehlt den meisten Nachrichten, beispielsweise über klimarelevante Technologien, neue politische Maßnahmen oder freiwillige Reduktionsverpflichtungen, der nötige Kontext, was dann das Gefühl der Verwirrung oder auch der Beliebigkeit beim Nachrichtenkonsum zurücklassen kann. Für einen guten Überblick zum Klimagrundwissen empfehle ich in Deutschland die Website klimafakten.de sowie die Bücher Die Klimalösung von David Nelles und Christian Serra, das Buch Klartext Klima von Sarah Schurmann sowie das Buch Deutschland 2050 von Thoralf Staudt und Nick Reimer. Für Journalistinnen und Journalisten außerdem die Seminare der ARD-ZDF-Medienakademie, die auch Redaktionen anderer Häuser offenstehen, die Arbeitsgruppen des Netzwerk Klimajournalismus, eine Art Selbsthilfegruppe von Journalistinnen und Journalisten, sowie auch die mehrmonatigen Kurse des Oxford Climate Journalism Network. An zweiter Stelle, Sie können es sich vorstellen, kommt gleich hinterher die Frage, wie viel Basiswissen eigentlich Ihr jeweiliges Publikum haben muss, um Ihre Inhalte verstehen zu können. Redaktionen wie die Financial Times experimentieren hier mit innovativen, sehr spielerischen Angeboten, bei denen Online-Leserinnen und Leser beispielsweise künftige Emissionskurven oder Temperaturentwicklungen nicht im Sinne von richtig und falsch erraten müssen, sondern tendenziell einschätzen können und im Browser auf der Website selbst zeichnen, um dann zu sehen, wie die tatsächliche Entwicklung aussieht. Also sehr undidaktisch mit einer niedrigen Hemmschwelle Wissen fast spielerisch vermitteln und gleichzeitig aber auch, wenn es registrierte, eingeloggte Leser sind, im Laufe der Zeit statistisch erfassen zu können, wo meine Leserschaft mit ihrem Kenntnisstand eigentlich steht. Der Spiegel selbst hat ein Klima-Dashboard mit den wichtigsten Parametern der Klimakrise entwickelt, das manchmal neben Artikeln erscheint. Und dort können Sie auch eine sehr wichtige Zahl beobachten, nämlich wie wenige Jahre uns bei der derzeitigen globalen Emissionsmenge eigentlich noch bleiben, um nicht eine dauerhafte Erwärmung von 1,5 Grad oder mehr zu verursachen. Denn das ist diese temporale Dimension der politischen Debatte, die beispielsweise beim Streit um die Wärmepumpen fast komplett außer Acht gelassen wurde, der Zeitdruck, unter dem wir stehen. Sie werden nun gelegentlich hören oder vielleicht auch selbst denken, wenn Sie Journalistin sind, naja, für die Fort- und Weiterbildung der Bevölkerung sind wir nicht verantwortlich. Das sind die Bildungseinrichtungen für da. Unser Job ist, zu sagen, was ist. Der Haken an dieser Argumentation ist, dass die Bevölkerung nun mal am ehesten und am häufigsten zu vertrauenswürdigen Nachrichtenorganisationen geht, um mehr über die Klimakrise zu erfahren und nicht zur Volkshochschule, zur Uni, zu Regierungsangeboten, von denen es in Deutschland sehr gute gibt, Wikipedia oder YouTube, oder zu sehr guten Climate-Influencern auf TikTok, die es auch gibt. Nein, sie gehen primär zu den großen Nachrichtenorganisationen. Ob der Journalismus es also will oder nicht, er wird auch als Bildungseinrichtung genutzt. Und zweitens funktioniert der Journalismus nicht in der Isolation vom Publikum. Es gibt durchaus Künstler und Autoren, deren Werke erst viele Jahre nach deren Tod verstanden wurden und ihre Wirkung entfalteten, deren Werk zunächst also auch in Isolation vom Publikum eine Daseinsfunktion hatte und erst später wie ein Samen aufging. Der Journalismus hat dieses Privileg nicht. Er wird entweder heute verstanden und wirkt heute, diese Woche oder nie. Journalismus, der diese Tatsache ignoriert, ist nicht nur elitär, er ist auch eine Verschwendung. Und besonders in einem so volatilen Feld wie dem Klimajournalismus gilt deshalb, sagen, was ist, funktioniert nur, wenn auch ausreichend dafür gesorgt wird, dass das Gesagte überhaupt verstanden und eingeordnet werden kann, also auch die Proportionalität mitgegeben wird. Eine ganz zentrale, eher redaktionsinterne Diskussion bei der Suche nach besserem Klimajournalismus ist die Frage, wie eigentlich der Journalismus im Newsroom organisiert werden kann. Da gibt es zurzeit vier wesentliche Modelle. Das erste ist ein klassisches Wissensressort, um Klimajournalisten zu erweitern. Das zweite Modell ist, neben dem Wissensressort einen separaten Climate Desk zu gründen, in dem dann vielleicht auch Psychologinnen und andere Disziplinen sitzen. Die dritte Variante, vor allem in kleineren Redaktionen, ist es, ein virtuelles Klimaressort zu gründen. Das bedeutet, dass sich interessierte Fachredakteurinnen aus allen Ressorts zumindest regelmäßig treffen und austauschen, um gemeinsame klimajournalistische Projekte zu ermöglichen. Und dann gibt es noch ein viertes Modell, das mir bisher aber nur in Norwegen begegnet ist, beim öffentlichen Sender. Das ist die Idee, in der Chefredaktion so etwas wie einen Climate Managing Editor zu verankern, mit tiefer Fachexpertise, die dann einzeln mit allen Ressorts daran arbeitet, Klimaaspekte früher zu erkennen und herauszuarbeiten. Einige der größten angelsächsischen Redaktionen wie Financial Times, Bloomberg News, New York Times bevorzugen derzeit das Modell des Climate Desk, also der dezidierten Klimaredaktion, deren Nachteile jetzt aber zunehmend sichtbar werden. Und alle diese Strukturen haben Vor- und Nachteile. Alle drei Redaktionen, die ich gerade genannt habe, produzieren exzellenten Klimajournalismus. Das Risiko des Climate Desk ist aber diese Silo-Bildung, dass die übrige Redaktion glaubt, um dieses Thema kümmern sich die Experten am Climate Desk. Und dann die Klimadimension in anderen wichtigen Geschichten nicht ausreichend repräsentiert ist, weil die Zusammenarbeit nicht stark genug ist. Aktuelles Beispiel: Als der US-amerikanische Ölkonzern ExxonMobil letzte Woche für knapp 60 Milliarden Dollar den Konkurrenten Pioneer erwarb, um damit den Anteil der Ölförderung in seinem Portfolio noch drastisch auszuweiten, statt zu reduzieren, wie das jetzt eigentlich dringend nötig wäre, haben diese genannten Redaktionen diese Nachricht allesamt so präsentiert, wie wenn es keinerlei Klimakompetenz in ihren Redaktionen geben würde. In späteren Texten wurde dann nachgesteuert und es wurde auch die Klimadimension beleuchtet, aber es ist ja in der Regel diese erste Nachricht, die auch am meisten Leserschaft erfährt. Und es geht dabei nicht darum, Politik oder gar Klimaaktivismus in Wirtschaftsjournalismus einzuspeisen. Es geht darum, vollständigeren Wirtschaftsjournalismus zu produzieren, denn aus Investorensicht wäre die Sicht der Wissenschaft sehr wohl relevant gewesen, weil das auch regulatorische Folgen haben kann. Und auch die Internationale Energieagentur IEA erst kürzlich gesagt hat, Vorsicht, Investoren. Investoren hat sie nicht gesagt, sie hat nur Vorsicht. Der Oil Peak, also der maximale Ölverbrauch weltweit, wird voraussichtlich schon vor dem Jahr 2030 erreicht werden. Was natürlich auch ein starkes Signal an Investoren ist. So viel zu den Strukturen. Eine andere operative Stellschraube ist auch die Frage, wie Inhalte bebildert werden können. Wenn Sie auf die Schlagwortseiten Klima gehen bei großen Nachrichtenorganisationen, werden Sie schnell sehen, dass die Bebilderung bis heute meist sehr stereotyp ist. Die immer selben Waldbrandbilder, die immer selben Eisschollen. Das ist paradoxerweise leichter zu beheben. Ein Wissensproblem sind dann die Bebilderungen innerstädtischer Hitzewellen, wo sich der Journalismus, der geschriebene Journalismus sehr verbessert wird. Es wird inzwischen verstanden, dass das oft tödliche Ereignisse sind, die ja auch schon sehr viele Menschenleben gekostet haben. Die Bebilderung zeigt dann aber immer noch Kinder, die Eis essen im Park, Hunde, die in einem Brunnen spielen. Eine sehr gefährlich gut geschriebene Geschichte, die auf Gefahren hinweist, wird dann bebildert als Summer in the City Story. Das ist eine Frage des Trainings, das jetzt auch in vielen Nachrichtenredaktionen stattfindet. Schwieriger ist die Frage, die auch wieder auf Training hinweist, wie eigentlich mit Desinformation und Missinformation umgegangen werden muss, wenn sie nicht nur unter in den Kommentaren, den Online-Kommentaren erscheint oder unter den Social-Media-Posts einer Redaktion, sondern beispielsweise schon in einem Interview vom Interviewpartner geäußert wird, aber vom Interviewenden nicht sofort als solche erkannt wird. Ein Beispiel. Wenn ein Politiker oder Unternehmer in einem Interview die eigene Strategie damit verteidigt, dass das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, ja ohnehin nicht mehr erreichbar sei, dann erfordert dies von den interviewenden Journalisten die Fähigkeit, noch im Interview zu testen, ob dem Interviewpartner dann auch die dramatischen und meist ja nicht linearen Unterschiede zwischen den Folgen einer Erwärmung um dann 1,6 Grad versus 2 Grad bewusst sind. Dass also ein Nichterreichen des 1,5-Grad-Ziels keinesfalls bedeutet, den Klimaschutz dann auch aufgeben zu können. Ein anderes derzeit leider häufiges Phänomen ist, dass Interviewpartner zwar die Tatsache des menschengemachten Klimawandels explizit anerkennen, selbst in den USA ist die Gruppe der Climate Deniers stabil bei nur 10%, schon seit vielen Jahren, dass sie also die Klimawissenschaft in diesem Aspekt anerkennen, dann aber sagen, die Menschheit habe sich ja in ihrer Vergangenheit schon öfter an dramatische Klimaveränderungen angepasst und werde das auch dieses Mal wieder gut schaffen und nun solle man mal nicht hysterisch werden. Auch journalistische Generalisten sollten in der Lage sein, diese Aussage in ihrem Wesen als Missinformation zu enttarnen und herauszufordern. Ja, die frühe Menschheit hat sehr wohl Eiszeiten bzw. glaziale und Vergletscherungsphasen im technischen Begriff überlebt. Unsere gesamte heutige Zivilisation aber, unsere Landwirtschaft und auch die für unsere heutige Zivilisation erforderlichen komplexen Lieferketten, nicht nur für Spielekonsolen und Autobatterien, sondern auch für sehr banale Lebensmittel und Medikamente, verdanken ihre Existenz und Fortbestand dem seit etwa 11.000 Jahren stabilen Klima, das sich nun mit einer Geschwindigkeit verändert, die die zivilisierte Menschheit noch nie zuvor erlebt hat und auf die sie auch nicht vorbereitet ist und an die sie sich auch bei weiterhin ungebremster Erderwärmung nicht einfach anpassen kann. Auch für die Pflanzen- und Tierwelt geschieht diese Erwärmung viel, viel zu schnell, um sich daran anpassen zu können. Sagen, was ist, bedeutet in diesem Fall auch schon während der Interviewführung, für die ja gerade der Spiegel sehr bekannt ist, noch zuverlässiger zwischen dem unterscheiden zu können, was durchaus als legitime oder sogar kontroverse Meinung eines Interviewpartners stehen bleiben sollte, und dem, was noch während des Interviews vom Interviewer als Desinformation, absichtlich oder unabsichtlich, beziehungsweise Falschbehauptung in Frage gestellt und gekennzeichnet werden sollte. Und diese Fähigkeit erfordert Training. Weitere Details zu anderen operativen Faktoren im Redaktionsmanagement finden Sie auch online in der Zusammenfassung meiner Recherchen in Oxford. Fast noch interessanter und eigentlich von größerer Konsequenz sind die kulturellen und die ethischen Fragen, die die Klimakrise in einer Redaktion wie der des Spiegel, aber auch in allen anderen großen Nachrichtenredaktionen aufwirft. Die Orientierung des Journalismus auf kurze Zeiträume, le jour und das gegenwärtige Geschehen, habe ich ja bereits erwähnt, schauen wir kurz auf ein anderes Phänomen, das Nachrichtenredaktionen in den meisten Ländern zu schaffen macht. Es handelt sich um das Phänomen der sogenannten News Avoidance oder Nachrichtenverweigerung auch gebildeter Leserschichten, die dafür inzwischen verschiedene Motive angeben. Etwa eine Abneigung gegenüber gefühlt zunehmender Polarisierung oder auch, weil die Nachrichten insbesondere zur Klimakrise bei ihnen ein Gefühl der Ohnmacht, der Trauer und der Hilflosigkeit zurücklassen. Positiv betrachtet ist der Anteil der Bevölkerung, der sich sehr oder sogar extrem für aktuelle Nachrichten interessiert, in Deutschland mit 57% noch erfreulich und vergleichsweise hoch. In den USA liegt er nach Studien des Reuters-Instituts nur bei 47%, in Großbritannien nur noch bei 43%. Dennoch kann nicht ignoriert werden, wie stark dieser sehr an Nachrichten interessierte Anteil der Bevölkerung auch in Deutschland gesunken ist. Von 74% im Jahr 2015 auf nur noch 57% im Jahr 2022. Journalisten und Journalistinnen, die nach Ansätzen suchen, um diesen Nachrichtenverdruss zu begegnen, stoßen unweigerlich auf zwei eng verwandte Konzepte mit den Namen Solutions Journalism aus den USA und Constructive Journalism aus Dänemark. Ich selbst bin im Beirat des Bonn Institute für konstruktiven Journalismus, halte dies also für einen wichtigen Ansatz. In meinen damaligen Interviews mit den Klimaredaktionen und Journalisten haben diese aber meine regelmäßige Frage, what about constructive journalism, was ist mit konstruktivem Journalismus, fast immer, ich würde schätzen 8 von 10 Fällen, mit dem Hinweis abgewehrt, es sei leider nicht ihr Job, die Welt schöner darzustellen, als sie ist. Ein von mir sehr respektierter Klimajournalist aus einer Londoner Redaktion sagte dazu, you know, our job is to tell it as it is, and not how it could be, and unfortunately the world is often a pretty shitty place. Also, weißt du, unsere Aufgabe ist es, zu sagen, was ist, und nicht, wie es sein könnte, und leider ist die Welt manchmal ziemlich beschissen. Auch wenn ich diese Aussage natürlich so stehen lassen musste, hat dieser Journalist meines Erachtens zwei Dinge nicht beachtet, und wir diskutieren darüber noch immer. Erstens bedeutet lösungsorientierter Journalismus keinesfalls, die Welt rosiger darzustellen, als sie ist, sondern lediglich bereits vorhandene Lösungsansätze wenigstens nicht zu verschweigen oder auch zu diskutieren, weil es ja nie nur einen Lösungsansatz gibt und damit dann auch den Leserinnen und Lesern das Gefühl der Handlungsfähigkeit zurückzugeben, das nötig ist, damit sie sich auch weiterhin mit diesen oft bedrückenden Inhalten überhaupt beschäftigen möchten. Und zweitens muss sich Journalismus, dessen Autoren scheinbar in Kauf nehmen, dass er angesichts wachsender Publikumsverunsicherung und Angst gar nicht mehr gelesen wird, schon auch die Frage stellen lassen, was denn eigentlich die Daseinsberechtigung dieses Journalismus sein soll, für wen er produziert wird. Vom einstigen Gründer der britischen Daily Mail, Lord Northcliffe, ist dieses berühmte Zitat überliefert, News is what somebody somewhere wants to suppress, all the rest is advertising. Übersetzt, Nachrichtenwert ist nur das, dessen Veröffentlichung irgendjemand irgendwo gerne verhindern würde. Der ganze Rest ist Werbung. Das Zitat ist nicht falsch, aber Journalismus ist mehr. Und in diesen einzigartigen Zeiten, in die wir jetzt hineinschreiten, muss Journalismus mehr sein. Und bekanntlich war auch der junge Augstein 1946 dem prägenden Einfluss britischer Presseoffiziere aus genau dieser Tradition ausgesetzt und wurde von ihnen ja zunächst als Redakteur für die Zeitschrift Diese Woche rekrutiert, bevor er sich dann mit dem Spiegel selbstständig machte. Augstein war Kind einer Generation, für die jegliche kollektive Begeisterung und jeder Vertrauensvorschuss gegenüber neuen Ideen oder Autoritätspersonen nach der Erfahrung des Faschismus verständlicherweise und zeitlebens suspekt bleiben musste. Und dieser journalistische Grundton des Spiegel, der kritischen Journalismus ja meist mit antagonistischem Journalismus gleichsetzt, ist vermutlich dieser Vergangenheit geschuldet und hat sich ja auch im Entstehen und Verteidigen der deutschen Demokratie der Nachkriegszeit sehr bewährt. Die Klimakrise und der Journalismus, den die Klimakrise jetzt erfordert, sind in gewisser Weise aber fast das Gegenteil dessen, was der Spiegel in seiner formativen Gründungsphase antraf. Der Spiegel und seine Gründer kamen aus der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust und hatten das plausible Ziel, eine Wiederholung dieser Katastrophen für immer zu vermeiden und eine Demokratie zu errichten, die stärker und resilienter sein sollte als Weimar. Jonas Scheible, Redakteur im Hauptstadtbüro des Spiegel, schrieb einmal den Satz: Die Demokratie gedeiht besser, wenn Zukunftslust besteht. Zitat Ende. Die Sturm- und Drangjahre, in denen sich der Spiegel Einfluss und unternehmerischen Volk erarbeitet hat, waren solche Jahre der Zukunftslust. In einer aus heutiger Sicht von einem Überschuss an Wachstum, Fortschrittsglauben und ja auch sorglosen Emissionen geprägten Zeit hatte der typische Spiegelansatz, neuen Denkanstößen im Zweifel stets erst einmal journalistisches Vorschussmisstrauen entgegenzubringen, seine Berechtigung und war vom Publikum vermutlich auch leichter verdaubar als heute. Heute ist die Zukunftserwartung eine andere. In einem der, wie ich finde, klügsten, aber auch herausforderndsten politischen Bücher zur Klimakrise, dem Buch Demokratie im Feuer, schreibt der Spiegelredakteur Scheible nach einer guten Zusammenfassung der aktuellen Klimawissenschaft den folgenden Absatz, den ich hier gekürzt wiedergebe. Zitat: Das Beste, worauf wir jetzt hoffen können, ist im Anthropozän zu verbleiben und nicht bald die nächste Schwelle hinüber ins Missanthropozän zu überschreiten, das menschenfeindliche Zeitalter. Was wir nicht erreichen können, ist die Welt zu erhalten, wie wir sie in diesen Tagen erleben, die Erdsysteme des Jahres 2023. Das bedeutet eine fundamentale Veränderung unseres Fortschrittsverständnisses. An die Stelle der gegenwärtigen Erzählung, dass die Dinge schon besser werden, muss etwas anderes treten. Wir als Gesellschaft müssen den Umgang mit sinkender Erwartungssicherheit lernen. Das heißt nicht, dass kein gutes Leben auf der Erde mehr möglich ist, aber nicht mehr an so vielen Orten wie zuvor und schwerer vorherzusagen. Es stellt doch alle Gewohnheiten auf den Kopf, wenn man damit planen muss, dass die Umstände härter werden, wenn man sich darauf verlassen kann, dass man sich auf die Zukunft nicht verlassen kann, wenn man das Glück am besten von der Gegenwart her denkt. Zitat Ende. Jonas Scheible ist 34 Jahre alt. Als Augstein 34 Jahre war, konnte er das Glück von der Zukunft her denken. Im Jahr 1957 genoss Deutschland das Wirtschaftswunder. Die Gründungsdokumente der EU, die römischen Verträge wurden gerade unterzeichnet, der heutigen EU. Und die Welt war natürlich auch damals ungewiss. Nur ein Jahr zuvor wurde der Ungarnaufstand brutal niedergeschlagen. Aber dennoch war die Zukunftsvermutung für Deutschland eine von mehr Wohlstand, mehr Sicherheit, mehr Bildung, technologischem Fortschritt und mehr Demokratie als in der Barbarei der Vergangenheit. Die Tätigkeit des Sagens, was ist, fand vor dem Hintergrund einer mehrheitlich positiven Zukunftsvermutung statt. Die Vorstellung, dass wir einmal in einer Zeit leben könnten, in der nicht nur die Zukunft der Demokratie, wie etwa bei den nächsten Wahlen in den USA, mit einer denkbaren Rückkehr Donald Trumps, auf dem Spiel stehen würde, sondern sogar die Zukunft unserer Wasserversorgung, unserer Meeresspiegel oder die zukünftige Bewohnbarkeit ganzer Regionen, das wäre damals unvorstellbar gewesen. Ja, 1957 war auch gefährlich, aber die physischen Grundfesten standen nicht in Frage. Heute tun sie das und deshalb ist die Frage naheliegend, was es eigentlich bedeutet, zu sagen, was ist und welche Rolle es dann spielt. Denn Journalismus auch stärker für die diskursive und durchaus spekulative, in jedem Fall aber konstruktive Entwicklung verschiedener lebenswerter Zukunftsperspektiven in die Pflicht zu nehmen. Also nicht nur zu sagen, was ist oder was nicht sein darf, sondern auch, was sein könnte. Auch wenn dies ein größeres Maß an unschärfe Toleranz verlangt, als es dem heutigen Journalismus zumutbar wirkt. Kommen wir nun zu den ethischen Stellschrauben. Wie schon eingangs definiert, operativ, weil es eine Frage von Zeit und Ressourcen ist, kulturell, weil sie sehr, sehr hartnäckig und langatmig sind und oft nur navigiert, aber nicht verändert werden können. Ethische Stellschrauben sind die, die normative Entscheidungen brauchen von Entscheidungsträgern. Lassen Sie mich heute Abend nur zwei dieser ethischen Fragestellungen beleuchten. Die Frage nach dem Umgang und der Abgrenzung vom Aktivismus versus dem Journalismus und die Frage, was eigentlich eine Nachricht nachrichtenwert macht. Zur Aktivismusfrage. Die Angst des Aktivismus bezichtigt zu werden, ist ein Thema, das mir vor allem von jüngeren Klimajournalistinnen regelmäßig vorgetragen wird, einmal auch vom Manager eines großen deutschen Senders. Und was mir hier auffiel, war, dass diese Herausforderung der Abgrenzung zwischen Journalismus und Aktivismus zwar ein sehr häufig, fast ständig wiederkehrendes Thema in meinen Gesprächen mit Journalisten war, denen ich Vertraulichkeit zugesagt hatte, In meiner späteren schriftlichen Umfrage aber, auf die etwa 70 internationale Journalisten, sehr viele davon in Führungspositionen, antworteten, in meiner späteren schriftlichen Umfrage wurde diese Herausforderung, des Aktivismus bezichtigt zu werden, plötzlich nur noch als nebensächliches Problem eingestuft. Also selbst die Diskussion ist vermutlich auch mit einer gewissen Scham behaftet, etwas lieber gar nicht erst thematisieren zu wollen. Mitglieder des Oxford Climate Journalism Network, darunter auch weltweit angesehene, altgediente Reporter, berichten immer wieder, dass sie sich redaktionsintern des Aktivismusverdachts erwehren müssen. Und Anlass dafür sind oft gar nicht die individuellen Themenvorschläge oder die Herangehensweise an eine Geschichte, sondern schon allein die Tatsache, dass sie insgesamt auf eine intensivere Berichterstattung zur Klimakrise drängen und damit dann auf Widerstand und Abwehr stoßen. Beim Versuch, die Haltung einer Redaktion in der Aktivismusfrage genauer zu definieren, sollte deshalb auch eines nicht vergessen werden. Redaktioneller Aktivismus manifestiert sich nicht nur in aktivistischen Inhalten, sondern auch in der Abwesenheit von Inhalten. Eine sehr wirksame, aber kaum nachweisbare Form des redaktionellen Aktivismus kann natürlich darin bestehen, eigentlich brisante Themen kaum oder nur ungenügend zu bearbeiten. Zwar gibt es in Deutschland keine nennenswerten überregionalen Nachrichtenmedien mehr, die den menschengemachten Klimawandel komplett ignorieren würden. In der Dringlichkeit, die verschiedene große Redaktionen in Deutschland dem Klimawandel jeweils zumessen, gibt es aber sehr wohl dramatische Unterschiede. Und da gerade jüngere Klimajournalistinnen und Journalisten immer wieder berichten, dass sie des Aktivismus bezichtigt wurden und dass es sie erschöpft, wäre es gut, wenn Redaktionsmanager hier mehr Klarheit schaffen würden und beispielsweise in ihren Redaktionshandbüchern oder Verhaltenskodizes sich auch der Abgrenzung des Journalismus vom Aktivismus widmen würden. Und das in diesen internen Diskussionen dann leider so oft und leider so überstrapazierte Zitat des einstigen Tagesthemen-Ankers Hans-Joachim Friedrich, wonach man einen guten Journalisten daran erkenne, dass er sich nicht gemein mache mit einer Sache, auch nicht einer guten Sache, dieses Zitat hilft da leider wenig. Ich habe großen Respekt für Herrn Friedrich, aber die Klimakrise ist keine Sache. Sie ist auch kein Thema. Die Klimakrise und das Klima ist auch weder links noch rechts. Das Klima hat auch keine Agenda. Aber die Klimakrise verändert bereits unser aller Leben und wird journalistisch nicht ausreichend bearbeitet. Die verschiedenen möglichen Antworten auf die Klimakrise, zum Beispiel die Verteilung der Kosten von Klimaanpassungsmaßnahmen oder die Verteilung der sozialen Folgekosten durch die Schließung von Kohlebergwerken, die sind sehr wohl hochpolitisch und sollten das auch sein. Die Tatsache aber eines noch verbleibenden und rasch knapper werdenden Emissionsbudgets, um nicht über 1,5 Grad zu gehen, ist keine politische Tatsache. 1,5 war kein politischer Kompromiss. Es ist ein physisches Limit. Und diese Unterscheidung ist etwas, was vielen Chefredaktionen schwerfällt, weshalb auch das klimawissenschaftliche Grundlagentraining von Chefredaktionen so wichtig ist. Wie kann eine Redaktion also die Aktivismusdebatte in den eigenen Redaktionen, in den eigenen Reihen strukturieren oder kodifizieren? Falls Sie schon einmal einen gesehen haben, ein redaktioneller Ethikkodex oder Verhaltenskodex, manche Redaktionen veröffentlichen diese auf ihrer Website, wenn Sie danach schauen, ähneln einem juristischen Rechtstext mit einem hohen Abstraktionsgrad, da sie auf möglichst viele Situationen und Konfliktkonstellationen anwendbar sein müssen. Viele der großen Nachrichtenredaktionen der Welt haben sich in ihren Kodizes schon mit anderen komplizierten Fragen befasst in den letzten Jahren, zum Beispiel der Frage nach einem Interessenskonflikt. In Deutschland war es ein virulentes Thema, stellt die Annahme von Journalistenrabatten beispielsweise einen Interessenskonflikt dar. Dieses Thema wurde in viele Kodizes aufgenommen. Kein Ethikkodex kann aber alle denkbaren Konfliktsituationen antizipieren. Ein guter redaktioneller Ethikkodex gibt aber einen grundlegenden Rahmen und vor allem eine gemeinsame Sprache, um praktische Konflikte zu erörtern, wenn sie dann auftreten. Und allein dieser Prozess, einen solchen zusätzlichen Absatz über die Abgrenzung zwischen Journalismus und Aktivismus zu verfassen, kann einer Redaktion bereits helfen, sich der Problematik bewusster zu werden, einschließlich des Schadens, der angerichtet wird, wenn Klimajournalisten intern, unbedacht, spontan unterstellt wird, Aktivisten zu sein, nur um einen Themenvorschlag loszuwerden. Bei der Frage dann, wie Aktivismus und Journalismus abgegrenzt werden können, ist es auch hilfreicher, nicht zu versuchen zu definieren, wie eigentlich ein Journalismus aussieht, der frei von Aktivismus oder Parteinahme ist, weil das fast unmöglich ist, sondern sich die Frage stattdessen von der anderen Seite her vorzunehmen und zu fragen, was sind eigentlich die Wesenszüge des Aktivismus? Was ist Aktivismus? Dieser Ansatz ermöglicht es dann, Elemente von Aktivismus in ihrem journalistischen Output zu erkennen. Aktivismus ist beispielsweise sehr oft monothematisch und oft darauf ausgerichtet, eine einzige Sache zu erreichen, etwa die Änderung eines Gesetzes oder eines bestimmten Produktes. Im Gegensatz dazu liegt es in der Natur des Journalismus, eine Vielzahl von möglichen Ansätzen für ein bestimmtes Problem zu präsentieren. Optionalität. Aktivismus muss sich auch in seinen Botschaften stark wiederholen, damit eine Kampagne ein bestimmtes Etappenziel erreichen kann. Der Journalismus hingegen kann es sich eigentlich nicht leisten, so repetitiv zu sein. Aktivismus tendiert oft zu einer Tonalität des Wir gegen die, Us against them. Guter Journalismus hingegen muss so inklusiv wie möglich sein. Und es liegt auch in der Natur des Aktivismus, dass es eine aktivistische Kampagne nicht wirklich daran interessiert ist, logische Widersprüche in ihren eigenen Argumenten oder Forderungen aufzudecken, während guter Journalismus idealerweise transparent macht, was in der eigenen Argumentation eventuell noch unklar ist. Und dann neigt Aktivismus auch dazu, oft aus einer Position der moralischen Überlegenheit herauszusprechen, was der Journalismus zwar auch oft tut, aber eigentlich nicht tun sollte. So viel zu den Wesenheiten des Aktivismus, die bei der Abgrenzung helfen können, aber dem gibt es noch etwas mir sehr Wichtiges beizufügen. Journalismus und Aktivismus nehmen zwar sehr unterschiedliche gesellschaftliche Funktionen ein und sollten meiner Meinung nach voneinander getrennt bleiben, beides sind aber gleichermaßen notwendige und wichtige Verhaltensweisen in einer Gesellschaft. Insbesondere der Journalismus verdankt dem Aktivismus viel und Journalisten sollten sich meines Erachtens nie abwertend über Aktivismus äußern. Ohne den Einsatz von Aktivisten vergangener Generationen hätten wir keine Redefreiheit, kein Wahlrecht und ganz gewiss keine Pressefreiheit. Aktivismus und Journalismus sind beide wertvoll, sie sind nur nicht dasselbe. Und die Tatsache, dass es dem Journalismus selbst oft schwerfällt, unparteiisch zu bleiben, bedeutet auch noch nicht, dass wir auch hier die Idee der Unparteilichkeit und Objektivität gleich insgesamt aufgeben sollten. Es bleibt immer ein Näherungswert. Es ist ja dieses Streben nach größtmöglicher Objektivität, Fairness, Genauigkeit und Transparenz, das dann eben doch eine andere journalistische Kultur und einen anderen Journalismus hervorbringt, als es ein Journalismus tut, der diese Ideale aufgibt oder nur vortäuscht oder im schlimmsten Fall sogar offen missachtet. Natürlich werden wir es mit allen unseren persönlichen Voreingenommenheiten, unterschiedlich prägenden Lebenserfahrungen, soziokulturellen Hintergründen nie schaffen, objektiv oder fair zu sein. Das Bemühen aber, dies jeden Tag erneut zu versuchen, ist immer noch das Beste, was der Journalismus tun kann. Und die Forschung des Reuters-Instituts zeigt auch, dass dies der Journalismus ist, den die Menschen in Deutschland ganz klar bevorzugen. Für die Klimakrise und den Klimajournalismus bedeutet das dann, dass Redaktionen und vor allem Chefredaktionen auch das nötige Klimagrundwissen haben müssen, um besser unterscheiden zu können, welche Sachverhalte überhaupt politischer Natur sind, wo also eine Wahl zwischen verschiedenen Optionen besteht und damit dann auch das Risiko des Aktivismus und der Verengung von Optionen und welche physischen, wissenschaftlichen Sachverhalte sich leider der politischen Wahl längst entziehen, etwa die Tatsache, dass wir nur noch wenige Jahre mit heutigem Emissionsvolumen haben. Oder die Tatsache, dass die negativen Auswirkungen zwischen 1,5 Grad und 2 Grad Erwärmung dramatisch unterschiedlich sind. Es bleibt heute Abend noch die Frage, wie eine Redaktion eigentlich entscheidet, was nachrichtenwürdig ist. Die redaktionellen Verhaltensstandards und Redaktionshandbücher führender Nachrichtenorganisationen, die fast alle öffentlich sind, wie Financial Times, New York Times, Wall Street Journal, Guardian oder auch der von mir selbst einst als Chefredakteur der Zeit, von Zeit Online initiierte Code of Ethics, sind in dieser Frage leider unklar. Die Art und Weise, in der diese Redaktion Begriffe wie Unparteilichkeit, journalistische Sorgfalt, Quellenschutz und Transparenz definiert haben, hilft enorm bei den einzelnen Produktionsschritten einer Geschichte. Die letztlich wichtigste Frage aber nach den Kriterien für die Auswahl der veröffentlichten Themen lassen Sie unbeantwortet. Wenn Sie die verantwortliche Nachrichtenredakteurin oder Redakteur einer Redaktion, sollten Sie die Gelegenheit einmal haben, fragen, weshalb habt ihr eigentlich diese Themen heute ausgewählt für die Frontpage, für die Aufmacherseite, für die Hauptnachrichtensendung, für euren wichtigsten Social-Media-Account und nicht diese anderen Themen, die heute auch eine Option gewesen wären, dann ist die erste Antwort, die Sie bekommen, fast immer nur eine Paraphrasierung einer Frage. Es wird gesagt, na, es muss halt relevant sein. Und jetzt Subtext, lass mich bitte in Ruhe. Wenn Sie sich aber methodisch mit diesen in aller Regel sehr gebildeten, smarten Kolleginnen und Kollegen beschäftigen, werden Sie im Laufe der Zeit in der Regel eine Kombination der folgenden Kriterien erkennen können. Erstens, Neuigkeitswert. It's the news. Es sind die Nachrichten. Ist es neu? Zweitens, die geografische Nähe. Ein Ereignis, das meine Leserschaft direkt betrifft, ist wichtiger als ein der Dimension nach gleiches Ereignis auf einem anderen Kontinent. Die Eindeutigkeit. Kann ich es vermitteln in einer Nachrichtensendung oder brauche ich eine Erklärseite und einen Wikipedia-Link, damit meine Leserschaft das Thema überhaupt versteht? Idealerweise nein. Gibt es die Möglichkeit, die Geschichte aus der Perspektive einer Person oder durch die Herangehensweise eines Ereignisses zu erklären? Diese oft verschriene Personalisierung der Nachrichten oder Eventification entspricht nun mal der Art, wie wir auch als Kinder lernen. Märchen sind eine Abfolge von Personen, Ereignissen, Herausforderungen und Triumphen. Es ist die Art, wie unser Hirn Informationen strukturiert. Wichtiges Kriterium, der Nachrichtenkontext des heutigen Tages, das ist eine höfliche Formulierung dafür, gucken, was die Konkurrenz macht. Außerdem Exklusivität, natürlich, eine exklusive Geschichte ist immer wertvoller als etwas, was die anderen auch haben. Und dann noch als letztes, ein sehr schwammiges Kriterium, das öffentliche Interesse. Das ist dann zum Beispiel der Grund, weshalb ein Wahlergebnis nach einer Bundestagswahl, von dem vermutlich 70% der Bevölkerung bereits wissen, wie es ausging, immer noch die Headline ist, als ob noch niemand die Nachrichten gesehen hätte. Das öffentliche Interesse verlangt es, keinem anderen Thema mehr Sichtbarkeit zu geben. Ich war selbst viele Jahre lang Radio-Nachrichtenredakteur und Sie haben als Nachrichtenredakteur nicht das Problem, zu wenige Themen zu haben. Diese Kriterien sind nicht dazu da, Ihnen zu helfen, zu entscheiden, worüber man vielleicht noch sprechen könnte, sondern sie helfen Ihnen auszusortieren aus einer in der Regel Überzahl möglicher Themen. Stellen Sie sich nun aber vor, Sie sind Klimajournalistin, haben gerade eine Geschichte fertiggestellt, an der Sie lange gearbeitet haben, in der Hoffnung, dass Sie sehr viel Sichtbarkeit bekommt, beispielsweise in der Hauptnachrichtensendung. Legen Sie nun diese gerade genannten Kriterien an und Sie werden erkennen, dass diese Kriterien fast dafür geschaffen wurden, die Klimakrise aus den Nachrichten zu halten, auch wenn das niemandes Absicht war. Neuigkeit, die Klimakrise ist nicht neu, sie war letztes Jahr schon da, sie wird leider auch nächstes Jahr schon noch da sein. Geografische Nähe, ja, aber sie ist ja irgendwie auch überall, was sich jetzt aber verändert. Und deshalb hat die Klimakrise auch mehr Sichtbarkeit in den Nachrichten. Die Zahl der extremen Nachrichtenereignisse auch in unseren Regionen hat zugenommen. Aber das ist dann umgekehrt wieder nur die sogenannte Breaking News Surface eines sehr viel größeren Themenkomplexes. Drittens, Eindeutigkeit. Die Klimakrise ist nicht eindeutig, sie ist auch nicht monokausal, sie ist sehr komplex. Personalisierung oder Ereignis, ja, Greta Thunberg wurde wieder festgenommen. Das ist dann eine Nachricht, weil es Greta war. Aber es ist ja auffällig, wie wenige andere Personen es gibt, die mit der Klimakrise in Verbindung gebracht werden können. Es gibt erstaunlich wenige Sportlerinnen, Sportler, berühmte Schauspielerinnen, Künstler, Autoren, an die man automatisch denkt beim Thema Klimakrise oder bei deren Namen man dann an die Klimakrise denkt im Vergleich zu anderen wichtigen gesellschaftlichen Themen. Ereignisse. Es gibt die extremen Wetterereignisse. Es gibt sehr oft das Abbrechen noch größerer Eisschelfe in Arktis oder Antarktis. Und es gibt die Klimagipfel, die dann mit einem solchen Meldedruck bearbeitet werden, dass danach gerade zur Erschöpfung eintritt. Exklusivität ist schwierig, wird häufiger werden in dem Maße, wie jetzt die Pflicht von Unternehmen zunimmt, ihre Emissionen offenzulegen und Emissionsbetrug jetzt auch offengelegt werden kann. Sogenannter Greenwashing und Anti-Greenwashing-Journalismus ist ein Genre, das sich steigenden Leserinteresses erfreut. Die Chefredakteurin der zweitgrößten, je nach Zählweise, größten Nachrichtenagentur der Welt, Agence France-Presse, Sophie Huillet, hat sich mit dieser Debatte auch beschäftigt und kam zu dem Schluss, den einzigen Hebel, den sie hat, ist das Kriterium des öffentlichen Interesses. Und sie schrieb ein Memo an ihre Redaktion und sagte, seid es alle inzwischen gewohnt, die wirtschaftlichen Komponenten einer Buchveröffentlichung mitzubegleiten. Und niemand stört sich mehr dran, dass auch noch ein Satz zur Verlagswirtschaft in dieser Buchbesprechung steht. Genauso möchte ich jetzt von euch allen die Klimadimension einer Story mitgeliefert bekommen, wenn sie denn besteht. In der Vielzahl aller Fälle werden wir diese Dimension rausredigieren, aber wir möchten, dass wir gemeinsam als Nachrichtenorganisation lernen, diese Dimension zu erkennen, weil die Klimakrise stärker im öffentlichen Interesse ist, als wir ihr dies bisher zugebilligt haben. Also diese Stellschrauben gibt es und deshalb ist es eben eine ethische Frage, weil es diese normative Entscheidung braucht und nicht jede Chefredaktion ist stark genug, so etwas durchzusetzen und sich dann nicht dem natürlich einsetzenden Vorwurf des Aktivismus von der Spitze zu widersetzen. Der Pragmatismus gebietet es aber, sich nun nicht an einem Wandel der Nachrichtenkriterien abzuarbeiten, zumal diese in der Regel nicht kodifiziert sind, sondern viel wichtiger ist es, in den Redaktionen schleunigst das nötige Grundwissen zu etablieren, das nötig ist, um das Ausmaß und die Dynamik der Klimakrise zu erkennen. Und das erinnert dann sehr an die letzte große Transformation des Journalismus, die digitale Transformation, die natürlich noch nicht und auch nie ganz abgeschlossen sein wird. Aber auch damals haben wir uns eines Tages gefragt, was ist eigentlich Digital Literacy? Dieses Wort, auf dem ganze Beratungsunternehmen aufgebaut wurden. Und ich erinnere mich im Umgang mit damaligen Print- und Broadcast-Journalisten, dass diese hofften, ich würde sagen, lern diese drei Apps kennen, beschäftige dich mit Videoschnitt und lern auch diese Technik und dann ist es gut mit der Digital Literacy, bis wir irgendwann merkten, nein, die Apps, das ist morgen wieder eine neue. Und das hat diese Kollegen sehr frustriert, bis wir merkten, es ist eine Frage der Haltung. Aber was war diese Haltung, diese attitudinal skill, wie wir im Englischen sagen? Es war die Bereitschaft, öffentlich zu lernen. Weil gerade im Umgang mit Social-Media-Plattformen das Lernen fast nur öffentlich möglich war und man sich dann auch öffentlich von seinen Fehlern erholen musste, die man unweigerlich gemacht hat. Und mit dieser Fragestellung ist dann auch die Frage, wenn das auch für die Climate Literacy oder die Klimagrundbildung zutrifft, ist es dort vielleicht auch so, dass es gar nicht um wissenschaftliches Grundwissen geht, sondern um eine Haltung, eine Einstellung, die es Journalisten erleichtern würde, mit diesem Thema umzugehen. Und wir glauben, das ist die Bereitschaft, sich auf diese permanente Beschleunigung dieses Themas einzulassen. Egal, womit man sich beschäftigt, mit Klimaregulierung, mit Technologie, mit der Entwicklung neuer Batterien, erneuerbarer Energietechnologien wie Wind und Solar, aber auch mit der Erderwärmung selbst. Man hat es immer mit Beschleunigung zu tun. Es ist kein statischer Hintergrund. Und auch das ist etwas, was für den Journalismus relativ neu ist, vielleicht mit Ausnahme der Kriegsberichterstattung. Es geht also um die Fähigkeit, einen immer schnelleren Wandel konzeptionell zu begreifen und vermitteln zu können, ohne damit bei Lesern nur ein Gefühl der Beliebigkeit und Hilflosigkeit zu hinterlassen. Oder, wie noch einmal Spiegelredakteur Jonas Scheible es beschreibt, den ich hier abschließend gekürzt zitieren möchte. Es ist gewiss kein Zufall, dass sich um Klimafragen jetzt schon ein Kulturkampf entwickelt hat. Die Klimakrise wirkt in gewisser Hinsicht wie eine ultimative Modernisierung. Sie zerstört Erwartungen, sie widerlegt Glaubenssätze, sie macht Gewohnheiten zerstörerisch, die bisher harmlos waren, und macht damit Lebensentwürfe rechtfertigungsbedürftig, die bisher als normal galten. Kurz, die von uns Menschen gemachte Klimakrise und die Transformation, die sie nun erforderlich macht, verändern alles, was uns bisher Orientierung verschafft hat. Zitat Ende. Aber es ist ja eine Kernaufgabe des Journalismus, Orientierung zu geben. Und um dies weiterhin leisten zu können, um also weiterhin zuverlässig sagen zu können, was ist, müssten Redaktionen nun zuerst einmal den ungeheuren Kraftakt leisten, sich auf das ganze Ausmaß dieser Erschütterung und ihres ungeheuren Tempos nicht nur mental, sondern auch emotional einzulassen. Und nein, es wird nicht alles bedrohlich und düster und ungewiss werden. Hitzeresilientere Städte mit sehr viel mehr Bäumen und weniger Autoabgasen werden zum Beispiel auch sehr viel schöner werden und lebenswerter als viele der heutigen Städte. Eine emissionsärmere Nahrungsmittelherstellung kann uns auch wieder ein größeres Gefühl des Einklangs und Friedens mit der natürlichen Welt und auch gesündere Ernährung geben. Wir sind nicht zum ewigen Klimakaos verdammt. Aber wir sind, ob wir es wollen oder nicht, eine Generation, eine Gruppe von Generationen, von der jetzt das Wohlbefinden und die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen mehr abhängen als jemals zuvor. Um sich dieser eigentlich ja seltsamen, menschheitsgeschichtlich einzigartigen Realität journalistisch zu stellen, kommen Redaktionen nicht daran vorbei, ihren gefühlten oder auch in Statuten und Mission Statements niedergeschriebenen Auftrag zumindest zu evaluieren und gegebenenfalls auch an diese neue Welt anzupassen. Es gehört zu den Qualitäten des Journalismus, sich jeglichem Veränderungsdruck von außen zu widersetzen. Der Klimakrise kann der Journalismus aber ohne Veränderung nicht mehr gerecht werden. Die Welt Rudolf Augsteins ist vorbei. Die klimatische Stabilität seiner Ära ist uns verloren gegangen und wir werden sie zu unseren Lebzeiten nicht wiederbekommen. Augsteins Loyalität zur Demokratie kann uns aber auch heute Inspiration geben, wenn wir die Tatsache würdigen, dass für den Fortbestand der Demokratie kaum etwas so wichtig ist wie der Schutz unseres Klimas. Ich danke der Spiegel-Stiftung, Herrn Professor Lilienthal und der Universität Hamburg für die Einladung und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Sagt der Journalist und Journalismusforscher Wolfgang Blau in seinem Vortrag mit dem Titel »Sagen, was ist und was sein könnte? Journalismus im Klimawandel«. Gehalten hat er ihn am 17. Oktober 2023 auf Einladung der Uni Hamburg im Rahmen der Ringvorlesung »Sagen, was ist?« Empfehlen möchte ich euch auch noch einen Podcast, der sich an den Kriterien, die Blau gerade entwickelt hat, orientiert. Update Erde nämlich, das ist der Podcast der Nova Wissensnachrichten. Ihr erfahrt dort wöchentlich, welche News es gibt zu Klima, Mensch und Natur. Was ist besser für die Klimabilanz? Atomkraft oder Photovoltaik? Warum sollten wir mehr über Schmetterlinge sprechen? Update Erde informiert zu genau solchen Fragen verständlich, konstruktiv, lebensnah und unterhaltsam. Und ihr findet den Link in den Shownotes. Neue Folgen kommen immer freitags, überall da, wo es Podcasts gibt. Mit dieser Empfehlung klinke ich mich hier aus. Mein Name ist Katja Weber. Habt vielen Dank für euer Interesse. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.